Ja, so ist das mit den Musikern. Wenn sie mal anfangen, können sie nicht mehr aufhören. Ja, herzlich willkommen bei uns in der Arche. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Rolf Wiesenhütter. Ich bin der Pastor hier in der Arche. Ich kann das nicht aufzählen, wo Sie alle hergekommen sind. Ich weiß es ein bisschen von den Anmeldungen, aber so viele verschiedene Gemeinden, so viele Leute, die sich für Israel interessieren. Wir begrüßen ganz besonders unseren Gastsprecher heute Morgen, den Pastor Daniel Jahaf. Er ist hier, genau. Und er wird unterstützt von Tobias Eger, genau. Er ist für die Technik zuständig, darum sitzt er auch schon da hinten. Aber es ist schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir in der Arche, wir sind Israel-Freunde. Wir haben hier regelmäßig alle 14 Tage einen Israel-Gebetsabend, wo wir auch Informationen bekommen. Wer daran interessiert ist, kann sich am Ausgang irgendwann später eintragen und wird von uns wieder eingeladen, auch für andere Veranstaltungen. Ja, wir wissen aus dem Wort Gottes, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Ich will nicht lange Worte heute machen, damit du viel Zeit hast für uns, aber ich möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder in deinem Haus sein dürfen. Es ist dein Haus hier, Herr, und wir wollen dir diese ganze Versammlung den ganzen Tag in deine Hände legen, dass du hier wirkst durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass alle gesegnet am Ende nach Hause gehen. Sei du wirklich bei jedem Einzelnen, öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass wir nicht nur hören, sondern auch verstehen, was du uns heute sagen möchtest, Herr. Wir sind so dankbar dafür, dass so viele gekommen sind, und wir freuen uns für jeden Einzelnen, der da ist. Amen.
Amen.
Amen. So, jetzt machen wir Lobpreis.
Nee, jetzt kommt das. Brigitte macht noch ein Grußwort
und sagt, wer sie ist. Also da muss ich schon fragen, wer kennt mich nicht? Das ist, glaube ich, die meisten, die mich kennen. Ich bin Brigitte Teichert von eben EZA International und ich leite den Israel-Gebetskreis, der alle 14 Tage hier am 1. und am 3. Freitag hier stattfindet, zu Schabbatbeginn. Und auf diesem Weg auch herzliche Einladung. Wir brauchen Verstärkung. Wir müssen mehr für Israel beten. Und wenn wir für Israel beten, beten wir nicht nur für Israel, wir beten für die Aliyah. Allein wir von eben EZA haben im letzten Jahr von den 75.000 Neueinwanderern in Israel 17.000 Menschen persönlich geholfen, dass sie nach Israel kommen konnten. Und das ist für uns so ein Segen. Und wir beten dann für diese Leute, die nach Israel kommen, dass sie Klita machen können, dass sie sich einwurzeln können. Und da ist mir die Pnil-Gemeinde von Daniel Jahaf auch wirklich ein großes Wort geworden, weil immer, wenn ich Vorträge mache, spreche ich von diesem Ereignis. Und zwar waren wir in der Pnil-Gemeinde und dann kam ein Mann auf uns zu und sagte, ihr seid von eben EZA International, ihr habt mir geholfen, dass ich nach Israel komme. Und hier habe ich Jesus gefunden. Und das ist ja das Ziel, was Gott hat. Er will sein Volk nach Hause bringen. Und da stehen wir jetzt an verschiedenen Fronten. Wir helfen den Menschen vor Ort in Russland, Ukraine und auf der ganzen Welt in 60 Nationen, dass sein Volk nach Hause kommt. Und die Gemeinde, für die wir auch beten, für die messianische Gemeinde, ganz viel wird hier dafür gebetet, die bringen dann das, was Gott will. Er will, dass sie ihn erkennen, dass sie Jesus, ihren Messias, erkennen. Und so passt das auch, dass wir zusammen heute hier wieder sind, weil wir stehen an einer Sache. Gott führt sein Volk nach Hause.
Amen.
Ja? Und wer dann nochmal die Bibelstellen nicht kennt, ich habe hier von den Heften ganz, ganz viele mit. Wer dieses Heft noch nicht hat, nehmt es bitte mit. Ja, da könnt ihr das alles nochmal lesen, was Gott denn dazu sagt. Und so freue ich mich auf die Vorträge jetzt heute und wünsche uns allen einen gesegneten Tag.
Ja, auch vorbereitet mit der Gemeinde in Eutin, Fissau. Und hier ist auch der Gemeindeleiter von Eutin, Fissau. Morgen früh um 10 Uhr wird ja da noch ein Gottesdienst sein mit Pastor Jahaf. Wer also... Halb zehn sogar. Oh ja, ihr steht früher auf wie wir. Er möchte also uns die Zeit nicht wegnehmen, hat er gesagt. Aber wenn ihr Fragen habt nach Eutin, auch da gibt es natürlich regelmäßige Gottesdienste. Hier vorne sitzt er. Vielleicht, wenn du mal kurz aufstehst, dass sie dich kennenlernen. Könnt ihr ihn nachher ansprechen? So, jetzt machen wir Lobpreis. Es hat wunderbar angefangen und jetzt wird es immer schöner. Ich darf dich bitten, Bruder Jahaf. Ach, der Tobias kommt. Herzlich willkommen, Tobias.
Shalom, liebe Gemeinde. Ich bringe euch viele Grüße aus Israel zusammen mit Daniel. Ich bin Tobias Eger, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, lebe die letzten 14 Jahre in Israel. Ich sage das hier so ein bisschen öffentlich, oder ja, das fragt man mich immer wieder. Bin dort verheiratet, habe 2 Kinder und seit den letzten 14 Jahren Teil der Pniel-Gemeinde. Ich bin heute dort verantwortlich auch für die Jugendarbeit und sonst in anderen Dingen der Gemeinde involviert. Seit letzten Oktober habe ich in meiner Arbeitsstelle reduziert auf 50% und bin gerade in so einer Übergangsphase, voll ins Reich Gottes zu kommen, durch Gottes Gnade. Ja, da dürft ihr gerne auch für mich beten, alle möglichen Veränderungen. Ja. Wir haben gedacht, wir bringen euch ein paar Bilder mit und ein paar Informationen von der Gemeinde, einfach, dass ihr die Gemeinde ein bisschen kennenlernt. Kann man gerade mal die nächste Folie machen. Wir sind eine messianisch-jüdische Gemeinde, die... das kommt er noch, genau. Und uns eint wirklich der Glaube an Yeshua, an Jesus, als der Messias Israels. Und unsere Glaubensgrundlage ist das Alte und das Neue Testament und daran wollen wir uns wirklich halten. Nicht Traditionen, nicht was wir gewohnt sind, nicht die Hintergründe, nicht das Wort Gottes soll der Maßstab sein. Nächste Folie. Die Gemeinde ist entstanden 1982, ist gewachsen aus einer Hausgruppe, die sich in Tiberias getroffen hat, am See Genezareth. Und die Anfangsjahre waren sehr schwierig, mit viel Verfolgung aus den orthodoxen Kreisen, bis hin zu Steine werfen. Und letztendlich haben sie auch den Platz, wo wir uns versammelt haben, in Brand gesteckt. Waren dann einige Jahre komplett ohne Gemeinderaum, haben uns einfach in der Natur getroffen für 5 Jahre. Und jetzt vor mehr als 25 Jahren hat Gott uns einen Raum geschenkt, wo wir uns versammeln können in Tiberias oben am Berg. Und ja, durch Gottes Gnade ist es soweit ruhiger geworden, sage ich mal so. Ja. Die Gemeinde hat heute ungefähr 400 Gemeindemitglieder. Und so wie ihr hier die verschiedenen Sprachen sehen könnt. Und was uns ganz wichtig war, auch wegen der Vergangenheit und von der Verfolgung her, dass wir dieses Hausgruppenmodell aufbauen. Uns ist es wichtig, dass möglicherweise jedes Gemeindemitglied Teil eines Hauskreises ist. Und ihr seht hier die Karte. Es gibt verschiedene Hauskreise in ganz Nordisrael, von Afula, Nazareth, Beit Shean, um Tiberias rum, auf den Golanhöhen. Jeder Hauskreis ein bisschen anders, jeder Hauskreis mit seiner Individualität, von Sprachen her auch. Und uns ist es wichtig, dass wir dieses Hauskreiskonzept haben, nicht nur, dass es halt noch ein Treffen gibt unter der Woche, sondern dass wir wirklich nah bei den Personen sein können, dass sie ihre Herausforderungen, ihre Probleme im Leben, ihre Fragen einfach mitteilen können und auch, dass wir in Notfällen, Katastrophen, während Kriegszeiten oder Verfolgung, dass wir als kleine Gruppen treffen können. Auch jetzt während der Covid-Zeit, Corona-Zeit hat es uns sehr geholfen und wir möchten, dass Leute involviert sind in die Gemeinde und wirklich Gemeinde leben. Nächste Folie. Als Unterstützungsgruppen Und hier laufen jetzt einfach ein paar Bilder durch. Ist es uns wichtig, dass wir die Gemeindemitglieder und jeden Einzelnen einfach, dass er Anschluss findet, richtig Anschluss findet und wir zusammen als Gläubige leben können. So gibt es eine Jugendgruppe von der 7. bis zur 12. Klasse. Vor der Jugendgruppe gibt es Kindergruppen, die sich während der Schabbatversammlung treffen. Drei verschiedene von 3 Jahren bis zur 6. Klasse. Dann gibt es eine Gruppe, wo sich junge Erwachsene treffen. Das sind die Soldaten dann wenn sie in die Armee kommen, wenn sie 18 sind, bis 25, 30. Hier sieht man ein paar Bilder von den kleinen Kindergruppen. Wir haben Gruppen für Frauen und für Männer, versuchen auch immer wieder Seminare zu machen, wo wir einfach verschiedene Themen ansprechen können. Hier sieht man eine Taufe am Jordan. In diesem Jahr, wo sich einige junge Männer und Frauen taufen lassen haben, zu Gottes Ehre. Eine junge Familiengruppe und Gebetsgruppen, Jüngerschaftskurs. Es ist einfach uns wichtig, diese verschiedenen Unterstützungsgruppen zu haben, wo sich die Leute einbringen können. Wir haben ungefähr um die 100 Personen, die in der Gemeinde als Volontäre arbeiten oder als sich frei einbringen, von sich heraus. Und das ist uns wichtig, dass einfach viele Personen involviert sind. Nächste. Vor 30 Jahren gab es eine Situation in der Gemeinde, wo Kinder von Familien in den Gemeinden in den Schulen geschlagen wurden, wegen ihres Glaubens willen. Und der Vater der Familie hat dann gesagt, ja, ich bin nicht bereit, meine Kinder weiterhin in die Schule zu schicken. Ich möchte Homeschooling machen. Es war damals noch nicht erlaubt in Israel und er wurde letztendlich vors Gericht gebracht. Und dort hat er seine Situation erklärt, was passiert. Und der Richter, der hat gesagt, okay, ich gebe dir 3 Monate Zeit, finde eine Schule, wo für deine Kinder passend ist. Und wir als Gemeinde haben dann entschieden, ein Schul- und Lernzentrum zu eröffnen. Das besteht aus einem Kindergarten und einem Schulzentrum von der 1. bis zur 6. Klasse. Alles ein bisschen im Kleinformat. Im Kindergarten sind 18 Kinder. Kann man mal die nächste Folie machen. Von 3 bis 5 Jahre. Und in der Schule sind es 22 Kinder gerade von der 1. bis zur 6. Klasse. Das heißt, in jeder Klasse sind dann so 2, 3, 4 Kinder. Und es werden normalerweise 2 Klassen zusammen unterrichtet von einer Lehrerin, also parallel. Ja, das ist alles ein bisschen ungewohnt so für unsere deutsche Verhältnisse. Aber das klappt sehr gut. Wir lehren den offiziellen israelischen Lehrplan und nach der 6. Klasse gehen dann die Kinder einfach in die 7. in eine staatliche Schule. Zurzeit ist das Schulzentrum und auch der Kindergarten relativ angegriffen. Das heißt, die Behörden versuchen gerade alles, um uns zu schließen. Es geht jetzt schon so ein halbes Jahr oder auch ein Jahr schon. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir dagegen hinstehen, den Schließbefehl gerichtlich stoppen. Das haben wir jetzt gemacht und wir werden jetzt in ein paar Wochen die erste Anhörung haben und wir bitten da euch wirklich auch um Gebet. Wir wissen, das ist ein geistlicher Kampf. Die lokalen Leute, die kennen das Schulzentrum, ich spreche jetzt vom Bildungsministerium, die lokalen Leute, die kennen unsere Schüler, die von der 6. Klasse in die 7. kommen, die lieben unsere Schüler, die wissen, das sind gut, die haben einen guten Lernstand. Und ja, das kam jetzt einfach zu einer bisschen höherer Person, die da davon nichts wusste und der es nicht passt und die versucht alles zu machen, um uns zu schließen. Das ist ganz einfach. Wir wissen, das sind geistliche Mächte, die dahinter stehen und wir sollen uns freuen in Verfolgung und Anfechtung und ist nicht immer einfach. Macht viel Arbeit, muss sich drum kümmern, aber Gott ist treu und er hat sein Ziel und wir glauben, dass er diese Situation benutzen wird, um die Schule sogar zu vergrößern, dass wir ein besseres Schulgebäude oder Gebäude bekommen können durch diese Sache. Und wir vertrauen wirklich auf Gott, weil wir wissen, alles ist in seinen Händen. Danke. Ja, wir danken für euer Gebet, weil ohne Gebet geht nichts. Ja. Uns ist auch wichtig, unseren Glauben zu leben, ob das in der Arbeitsstelle ist, ob das in unserer Umgebung ist, in unserer Nachbarschaft, einfach ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Und Gott hat die Möglichkeit gegeben, schon vor mehr als 20 Jahren, einem Bruder, Nikolai, hier seht ihr ihn links oben, rechts die rechte Person, er macht zusammen mit einem arabisch-christlichen Bruder Gefängnisarbeit. Sie haben die offizielle Lizenz, in die Gefängnisse in Israel zu gehen und dort mit offiziellen Nichtjuden über das Neue Testament, über Jesus, über unseren Glauben zu sprechen, Neue Testamente auszuhändigen, die dann die Gefangenen zurück in ihre Zellen bringen, und dort sind natürlich noch andere Gefangene. Und durch die Arbeit sind schon mehr als, ich glaube, 130 Personen haben ihr Leben Jesus gegeben über die Jahre. Ja, Gott wirkt, und so wie er angefangen hat, sein Volk zurückzubringen in das Land und die toten Gebeine wieder zusammenzustellen, so sehen wir auch, dass er anfängt, sein Volk geistlich wiederherzustellen. Daniel vor 40 Jahren in seiner Hochzeit hat alle messianischen Juden in Israel gekannt und sie dazu eingeladen, 200-300. Heute, 40 Jahre später, gibt es Schätzungen mit mehreren 10.000 messianischen Juden in Israel. Und es ist sehr schön zu sehen, wie Gott wirkt und wirklich die Herzen bewegt. Wir haben auch einen Bergungs- und Rettungsdienst zusammengestellt vor mehreren Jahren, mit dem Gedankenhintergrund, dass wir wissen, dass wir in einer Region leben, wo es immer wieder Raketen auch gibt, Raketenangriffe, in einer Region, die ein Erdbebenrisikogebiet ist. Wir sehen es traurigerweise gerade in der Türkei und in Syrien. Und Israel ist nicht besser vorbereitet, Leute. Und Tiberias speziell, Tiberias, Tzfat, Beit She'an, das mehr als Provinz gilt, wo weniger investiert wird. Sehr viele alte Gebäude, die vor 1980 gebaut wurden, als der Erdbebenschutzstandard eingeführt wurde. Schätzungen gehen davon, dass nach einem Erdbeben, wie es erwartet wird, auch die Hälfte der Gebäude in Tiberias stehen werden. Das muss man sich vor Augen führen und auch so sagen. Und das letzte große Erdbeben war genau vor 100 Jahren, und statistisch gesehen über die letzten Jahrhunderte gab es immer zwischen 70 und 100 Jahren ein schweres Erdbeben in Israel. Das heißt, die Zeit ist überreif. Gott ist gnädig bisher mit uns, kann man nicht anders sagen. Und trotzdem möchten wir nicht blind sein. Wir wissen, dass Gericht kommen wird über Israel, und wir möchten auch in solchen Situationen Licht sein. Deswegen wurde dieses Team gegründet, wo wir einfach wissen und für den Notfall vorbereitet sind. Auch jetzt, als es wieder angefangen hat, schnell alle sicherstellen, dass alle Batterien voll sind, dass das ganze Gerät gelagert ist in einem Bereich, wo nicht einsturzgefährdet ist und so weiter. Und auch während Übungen können wir ein Licht sein. Fragen Sie, ja, woher kommt ihr, was seid ihr für ein Team? Und es ist einfach schön, ein Licht und Salz sein zu können. Nächste Folie. Was wir auch machen, ist Lebensmittelverteilung. Jeden Monat werden 320 Lebensmittelpakete verteilt in Nordisrael, von Beit She'an, Afula, Nazareth, Tiberias, Migdala Emek. Speziell an Holocaust-Überlebende, auch an einige Bedürftige, wo wir einfach versuchen, mit den Personen ins Gespräch zu kommen, sie zu unterstützen und ein Licht zu sein, Zeugnis und Salz sein zu können. Ob das nur praktisch ist oder auch geistlich, beides zusammen. So, das war eine ganz kurze Vorstellung, wer wir sind, die Peniel-Gemeinde. Und ja, wir sind hierher gekommen, um wirklich Gottes Wort zu verteilen, was Gott auf unser Herz gelegt hat, nicht nur einen Israel-Informationstag zu machen, sondern wirklich Gottes Wort zu bringen. Und es ist schön, dass wir heute hier die Möglichkeit haben, einen ganzen Tag zu haben, ein ganzes Seminar zu haben. Ja. Deswegen, ich möchte jetzt noch beten. Wir möchten vor Gottes Angesicht kommen. Zu Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Auch heute, danke, dass wir durch Jesus vor dich kommen können und sagen, unser heiliger Vater, wir möchten vor deinen Füßen sitzen, möchten uns jetzt entscheiden, unsere Herzen aufzumachen für dein Wort, dass du zu uns sprechen kannst, Herr. Schenk du uns Ohren, die hören. Schenk du uns weiche Herzen, offene Herzen, dass dein Wort hineinfallen kann. Hilf du uns, dein Wort zu verstehen, Herr. Und ich bitte dich auch um deine Salbung und deinen Segen für Daniel. Wir möchten deinen Namen Jeschua auf ihn legen, Herr. Gieße du deinen Heiligen Geist aus über uns alle hier. Wir möchten bekennen auch in dieser Versammlung, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist wird es geschehen, Herr. Und wir möchten nun aufschauen zu dir, der du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist, Herr. Und ausrufen, Jeschua, nimm du Platz, nimm du Autorität über diese Veranstaltung, diese Predigt, diese Versammlung und führe und leite du uns in Jeschuas Namen. Amen. Amen.
Dankeschön, Tobias. Shalom, herzlich willkommen. Schön zu sehen, Raum voll. Gott segne euch. Ich weiß nicht, wie von wo weit ihr sind gekommen. Ist denn jemand, was ist 1 Stunde gefahren heute hier? Mehr als 1 Stunde? Wie lange? 3,5 Stunden. 1,5, ja. Und ihr da? Wie lange? 2 Stunden. Und da die Dame? Auch 2 Stunden? 2 Stunden. Ja, wir auch, wir sind geflogen ein paar Stunden. Also es ist wirklich schön, dass wir können hier, wie sagt man, entspannt sein und wirklich Zeit nehmen, Gottes Wort aufzuschlagen hier. Ich bin ein bisschen erkältet, also so, und so meine Stimme manchmal... ist nicht so ganz so wie immer, aber Gott ist gnädig und wird mir Kraft geben. danke schön. Ihr Lieben, öfters mal, wenn wir sind in die Gemeinde, dann hören wir über Gottes Liebe für uns und seine Besorgung und viel, was so ganz intim und persönlich für uns ist. Aber Gottes Wort hält auch viel Informationen, was haben zu tun mit, was auf Gottes Herzen liegt. Und heute wollen wir schauen nicht auf einen Baum von dem Wald, sondern wir wollen einen Überblick nehmen von dem Wald. Wir wollen uns auferheben und schauen das große Bild. Warum ist es wichtig? Weil wir leben in die Endzeiten. Und die Endzeiten spitzen sich jetzt. Es kommt zu einem Höhepunkt von diesem riesen Kampf von Gott auf der einen Seite und die Mächte von Finsternis auf der anderen Seite, Satan mit seinen Mächten. Und wir, Gott hat mit uns geteilt, er hat uns diese Bibel gegeben, sodass wir nicht begrenzt sind mit unserem Verstand, dass wir bekommen diesen Überblick auch. Die Zusammenhänge, Gottes Heilplan, seine Liebe. Und so möchte ich heute Zeit nehmen und schauen über Gottes Heilplan. Wir werden anfangen, ja, von Anfang. Aber wir werden das anschauen durch diese Seite, diese Perspektive von diesem Kampf. Der Teufel bekämpft Gottes Heilplan für Menschheit. Wir werden sehen, das Platz von Israel. Und wir werden auch dann verstehen, warum bis heute versucht der Teufel uns weiter zu vernichten, Hitler und so weiter. Und jetzt sind die Iraner und so weiter. In der nächsten Teil heute Nachmittag werden wir auch mehr gehen auf Endzeitzeichen und so. Wir wollen uns führen lassen von der Heilige Geist. Also wieder her, das ist deine Gemeinde, wir sind alle, gehören dir. Rede zu uns, gib uns Ohren, geistliche Ohren, dich zu hören. Öffne die Herzen, Vater, lass deine Ströme von lebendiges Wasser fließen durch deinen Heiligen Geist, Vater. Wir bitten das in Jeschuas Namen. Amen. Also ihr Lieben, wir schlagen auf 1. Buch Moses. Und und schon von Anfang an sehen wir Gottes Liebe, so wie Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist Liebe. Wir finden schon dieses Botschaft von Gottes Liebe für uns von Anfang an. Er hat die Welt geschafft. Ihr Lieben, die Welt steht knapp 6000 Jahre heute, nicht hunderte, tausende und nicht Millionen und nicht dieser ganze Quatsch von Evolution. Und ich nenne es Quatsch und Blödsinn, um die Maske runterzurissen und diese Ehrfurcht von, was sollte sein, Wissenschaft, das ist keine Wissenschaft, das ist Blödenschaft. Es gibt echte Wissenschaft, aber es gibt auch Fantasiewissenschaft. Und Evolution ist eine Fantasiewissenschaft. Unsere Großeltern waren keine Affen. Das ist Affenintelligenz, zu denken, dass unsere Großeltern waren Affen. Und diese Welt hat sich nicht von alleine geschafft. Wir haben tatsächlich Wissenschaft. Wir wissen, wie jede kleine Zelle, die einfachste Lebens, was es gibt, ist sehr, sehr, sehr kompliziert. So viele Apparaten funktionieren zur selben Zeit in jede kleine Zelle und alles muss ganz genau funktionieren. Und wenn etwas Kleines stimmt nicht, dann kommt schon auf der Welt ein Down-Syndrom-Kind oder wer weiß. Und das zu sagen, dass das hat sich von alleine erfunden, das ist total Blödsinn. Die Nazis haben gesagt, wenn du eine Lüge groß genug machst und wiederholst es oft genug, wird es die Wahrheit. Und das ist eine riesengroße Lüge, diese Evolution, dieser Blödsinn. Kein Dolphin hat seine eigene Sonar entwickelt und keine Fledermaus hat sich sein Radar alleine geschafft. Und es gibt diese kleine Schmetterlinge, sagt man, die fliegen von Nordamerika bis Zentralamerika, also 5000 Kilometer.
Halleluja.
Auf einen Weg, wo sie nie vorher geflogen sind. Da vermehren sie sich und dann fliegen sie wieder zurück. Und nur der dritte oder vierte Generation wird zurückkommen. Sie haben in ihre Computer eingespeichert, hat ihm Gott eingespeichert, dieses Weg zu fliegen. Navigationssystem haben die. Es ist so ein kleines. Sie können landen, wo sie wollen. Sie ernähren sich und vermehren sich. Knapp 6000 Jahre funktioniert das. Wie kann ein kleiner Samen von einem Apfel das Kraft haben? Ein ganzer Baum soll davon wachsen. Was wird wieder Äpfel haben? Was wird wieder Samen drin haben? Was wird wieder Bäume wachsen lassen? Und tausende Jahre geht es weiter und das hat sich von alleine erfunden. Quatsch, Blödsinn, Lüge. Das ist Gottes Wort, was hat Kraft gegeben und seine Kraft funktioniert bis heute weiter. Er hat gesagt, und wenn eines Tages er wird seine Kraft wieder rausziehen, dann bleibt nichts mehr da. Dieses Himmel und Erde werden eines Tages weg sein, lesen wir in Offenbarung. Er schafft ein neues Himmel, neues Erde. Wenn Gott nimmt zurück sein Wort, bleibt nichts mehr da. Gott hat es Welt geschafft. Und ich muss nicht sein ein Rechtsanwalt von Gott und ihn zu versuchen zu erklären und Recht zu geben und zu sagen, ja, das ist keine 24 Stunden, das sind Milliarden, ich weiß wie viele Jahre zwischen jeden Tag da und so weiter. Nein, ich nehme es an, wie das ist geschrieben. Es war morgens, es war abends, ein Tag, fertig. Das ist es. Jesus sagt, wenn wir nicht zurückgehen und sein so wie Kinder, werden wir nicht in Gottes Reich kommen. Und Kinder glauben, was ihre Vater sagt ihnen. Und ich glaube, was mein himmlischer Vater sagt mir. Also, er schafft die Welt. Am sechsten Tag sagte, lass man uns schaffen ein Mensch. Ich habe nur meine hebräische Bibel hier, also was ich immer, ich zitiere, die Jahav-Übersetzung auf Deutsch von Hebräisch. Die freie Jahav-Übersetzung. Aber ab und zu mal werde Tobias vorlesen etwas, ja. So. Also diese Botschaft, dass Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist schon von Anfang an da. Von der ersten Vers auf Hebräisch, Bereshit bara Elohim. Das ist schon von den ersten drei Wörtern. In Anfang hat Gott, das ist auf Hebräisch eins, also wie ein Mensch, hat geschafft, das ist nicht in Mehrheit, sondern in, wie sagt man, Singular? Okay, bara. Und Elohim, Eloha auf Hebräisch ist ein Gott. Elohim sind mehrere Götter. Also wir glauben nicht so wie die Buddhisten an viele Götter, aber es gibt einen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. So schon von den ersten drei Wörtern. Und dann in der nächsten Vers 2, finden wir schon das Geist Gottes, was geht über das Wasser. Schon finden wir das. Und dann in Vers 26, Gott sagt, lass mal Mensch machen in unserem Bild, in unserer Form. Und in Vers 27, da steht geschrieben, Gott hat Adam geschafft in seinem Bild. Und dann steht geschrieben, er hat ihm, Otto, Bara Otto, er hat ihm geschafft, Mann und, also männlich und weiblich, hat er sie. Er hat ihm und dann sagt er, hat sie, die beide. Aber wenn wir gehen ins Kapitel 2, bekommen wir mehr Detail, wie hat er das gemacht. Und in Vers 7, da steht geschrieben, dass Gott hat in den ersten, also in den sechsten Tag, nur Adam geschafft. Nicht Adam und Eva. Adam aber wurde schon geschafft für eine Frau. Nicht so, wenn man heute sagt, ich weiß, diese ganze Kombination und was man hat heute. Adam war ein Mann, geschafft für eine Frau, ja. Und wir sehen schon Gottes Liebe in Vers 7, zweite Kapitel, Vers 7. Gott konnte sagen, lass dein Adam sein. So, er hat gesagt, Sterne, Licht, das, Tiere, und es wurde gemacht. Aber als es kam zu Adam, hat er nicht gesagt, lass dein Adam sein. Konnte sagen. Nein, was steht geschrieben, Vers 7? Er hat ihn von Erde geschafft, gemacht, so wie ein Künstler macht eine Statue, oder wie das heißt, ja. Jede Falte an die Ohren, die Nase, das hat Gott geschafft, gemacht. Man sieht die Liebe. Und dann steht da geschrieben, dass Gott bläst auf Hebräisch, Vaipach. Hört das zu, Vaipach. Hört ihr diese Explosion? Weil Pach. Wie tut man heute Blasen rein in eine, wenn jemand atmet nicht, Unfall auf die Straße und man will ihm Luft geben, ja? Man nimmt Mund zu Mund und bläst oder Mund zu Nase und man bläst da rein. Und das ist das Bild, was wir bekommen hier. Dieses Wort Weil Pach ist ein phonetisches Wort. Auf Hebräisch gibt es Wörter, was kommen. Zum Beispiel eine Flasche nennt sich auf Hebräisch Bakbuk. Warum? Weil wenn du lässt Wasser laufen aus einer Flasche, geht es Buk, 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 Buk. Bakbuk. Vaipach. Man hört die Explosion. Aber die Sache ist, dieses intimische Verhältnis von Gott und Adam. Nicht so wie im Judentum. Gott entfernt, wir nennen nicht seinen Namen, ist weit weg. Nein. Gott will ein persönliches Verhältnis auch mit uns haben, im Neuen Testament, dass wir wiedergeboren sind von ihm. Er will in uns wohnen. Er ist nicht so eine Idee, ein weit weges Gott von uns. Nein. Und so finden wir es schon im Anfang Gottes Liebe. Und dann lässt Gott Adam entdecken alle wunderbaren Dinge, was Gott hat geschafft im Garten Eden. Er bringt ihn in diese Garten Eden, also in der meiste von der Erde waren das nur Samen, was musste noch wachsen, es hätte Zeit gedauert, aber dann hat Gott noch gepflanzt, besonders ein Garten. Adam musste doch essen. Wie viele Bäume gab es in diesem Garten? Und auch die Tiere mussten noch etwas essen, ja? Wie viele Bäume? Also in meinem Garten gibt es ungefähr 25 oder so Bäume. Orangen und was weiß ich. Ja, ich will euch keinen Appetit jetzt machen. Aber wie groß war der Garten Eden? Also wir lesen von den Flüssen. Der Gichon, was ist gelaufen durch das Land von Kusch? Kusch ist in Nordafrika, Äthiopien, Sudan. Das ist Kusch. Das ist wahrscheinlich der Nilus. Und dann haben wir der Prat und Chidekel, das sind in den Irak, was fließen durch Irak. Und dann gibt es noch einen anderen Fluss, was ist wahrscheinlich der Ganges, was in Indien. Also das ist eine Gärtlein, ein kleiner Garten von Zentralasien bis Zentralafrika. Ein Garten, ein Gärtchen. Ja. Er hat ihn dahin gesetzt. Und lass dich, er sollte entdecken, alles was wunderbar, was Gott hat geschafft. Also die Gerüche von der gute Geruch von Blumen und diese Biene, was läuft da und dann schafft sie Honig, um das zu probieren. Und der Sonnenaufgang in der Morgens und der Sonnenuntergang und dann die Tiere. Seine Aufgabe war, die Tiere Namen zu geben. Wie viele Tiere gab es damals? Wie viele Sorten Tiere? Wie viele gibt es heute? Was? Alle? Es gab alle Tiere, ja, vor der Sintflut, ja. Tausende von Tieren. Und es hat, wie lange hat es gedauert, die Tiere Namen zu geben? Wissen wir nicht. Aber nicht, dass morgens 8 Uhr hat Gott Adam geschafft und Nachmittag hat er Eva, hat er ihm ins Bett gelegt, ihn rausgenommen, wie heißt das? Rippe, ja genau, Rippe und Eva gebaut. Nein, das, wir wissen nicht, wie lange Adam war alleine in der Garten Eden. Und er hat sich nicht beeilt. Da kam dieses großes Tier mit so einer großen Nase, ja, große Ohren. Ja, das ist ein Elefant. Und dann Giraffe und dann die Löwen und. Ja, und hat es mit ihnen gespielt und kennengelernt. Das war wunderbar. Aber er konnte nicht mit ihnen reden. Hat ihm gefehlt. Und dann sagt Gott selber in Vers 18 von Kapitel 2, es ist nicht gut, dass man soll alleine bleiben. Habe ich nicht ich gesagt, das hat er gesagt. Ich sage Amen, Amen, Amen. Das ist wahr. Ich mache ihm eine Hilfe. Was steht gegenüber ihm? Ja. Und so Gott bringt ihn ins Schlaf rein und schafft Eva. Und es steht geschrieben in Vers 22, dass Gott hat Eva, ja, hat sie die Rippe aufgebaut, seine Frau davon, und er hat sie gebracht zu Adam. Weil, wisst ihr, er konnte nehmen Eva und die in Afrika irgendwo hinlegen. Er hätte noch bis heute, sie wären sie sich noch am Suchen, Adam und Eva. ja, natürlich hat er die Rippe von hier genommen und so. Und aber er konnte, es steht geschrieben, er hat sie zu ihm gebracht. Gott ist ein Matchmaker. Wie sagt man, ein Kuppler, einer, was bringt zusammen? Und es gibt nicht viele junge Leute hier, aber ich denke, es versteckt sich da hier und da. Vielleicht gibt noch jemand, was noch nicht verheiratet ist, weiß ich nicht. Gott ist ein Matchmaker. Und er wusste Adam, was ihm fehlt? Adam wusste, was ihm fehlt? Vor gab es Eva? Er wusste nicht. Er hat nie eine Frau gesehen. Gott wusste. Gott weiß, was uns fehlt. Und Gott weiß, was am besten uns passt. Wenn wir Vertrauen haben an ihm und sagen, Herr, bitte gib du mir meine Frau oder meinen Mann. Ich habe es gemacht mit 15 Jahren. Als ich kam zu glauben, ich ging zur Gemeinde von 7 Jahren alt, aber nur mit 15 wurde ich wiedergeboren. Und habe ich gesagt, Gott, ich werde keine Freundin haben, ich gehe nicht Dating und so weiter, bitte gib du mir meine Frau. Und bitte gib mir in Sprüche 31 Frau. Ja. Weil ich wusste etwas ganz Wichtiges. Ich wusste, dass ich weiß nicht. Das ist ein wichtiges zu wissen. Ich weiß nicht, was ist in den Herzen von der nächsten Mädchen, was steht vor mir. Ich weiß noch nicht mal wirklich, was ist in meinem Herzen, weil es steht geschrieben, unser Herzen lügt uns. Jeremia Kapitel 17. Ich weiß nicht, was die Zukunft hält. Ich weiß nicht, was ist Gottes Berufung über mein Leben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie wird sie passen? Wie geht sie um, wenn sie schwanger ist? Ich weiß nicht. Aber Gott weiß alles. Amen. Gott, bitte gib du mir meine Sprüche 31 vor. Aber es gibt ein kleines Problem. Weil in Sprüche 31, da zum Ende steht geschrieben, dass Schönheit ist, auf Deutsch steht geschrieben, ist vergänglich, denke ich. Ja. Auf Hebräisch steht geschrieben, es ist eine Lüge. Hebe lachen ve sheker ayofi. Es ist ein. Ich gesagt, Gott, ich werde nicht auf ihre Äußerlichkeit schauen. Aber bitte lass sie nicht hässlich sein. Jetzt sind wir 42 Jahre verheiratet und noch immer verliebt. Wie wusste ich, dass das ist die eine? Ist erlaubt, eine romantische Geschichte zu erzählen? Ja. Das passt rein in der Israel-Tag? Ja, okay. Ich war in der Armee. Mit 18 ging ich ins Armee. Mit 19 war ich schon ein Unteroffizier, Panzerunteroffizier, und habe bekommen eine Woche frei. Das war Sommerzeit und genau in dieser eine Woche, wo ich hatte Ferien, also frei gehabt von Armee, gab es ein messianisches Jugendlager in Israel. Und alle Jugend von ganz Israel kamen zusammen. Das heißt, wir hatten vielleicht 15 Teenagers gehabt. Das war, so groß war der Leib Christi. Und anstatt nach Hause zu gehen und lassen meine Mutter mich verwöhnen, der Soldat kommt nach Hause, bin ich wieder gegangen in diese Jugendlager, in Zelte zu schlafen. So, aber ich habe es nie bereut. Und zu einer Mahlzeit, Mittagmahlzeit, an meinem Tisch saß einer von den führenden Leuten von dieser Jugendleiter. Und er fing an zu reden und erzählen von einem Mädchen, die ich kannte nicht, sie war nicht an unserem Tisch. Das ist eine gute Schülerin. Und sie kann backen und kochen und nähen und stricken. Und sie hat ihrem Vater geholfen, eine Wand aufzubauen zu Hause. Und je mehr ich hörte, ging es gling, 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 gling. Das ist Sprüche 31, Mädchen. Und sie war erst 15 Jahre alt. So, und so fing ich an, sie anzuschauen, dieses Mädchen. Ja. Und den nächsten Abend saßen wir da draußen, das war die Judäa-Gebirge, zwar Sommer, aber war doch kühl. Und ich war mit meiner schönen, warmen Militärjacke an und ich habe sie angeschaut da auf diese. Sie war mit einem leichten Sommerhemd und ich habe Mitleid mit ihr gehabt. Ich dachte, Mann, sie ist wirklich, ist sie wahrscheinlich kalt. Und so habe ich meinen Mantel ausgezogen, bin von hinten gegangen und sie auf ihr gelegt. Ich weiß noch nicht, ob ich wusste ihren Namen damals. Aber ich habe es auf ihr gelegt. Und das war ein jetzt konnte ich sagen, das war ein prophetisches. Ja. Und letzter Tag von diesem Jugendlager bin ich wieder zu ihr her. Also meinen Mantel habe ich zurückbekommen. Ja. Aber ich ging zu ihr und habe gesagt, kann ich deine Adresse bitte haben? Und sie war höflich und hat mir ihre Adresse angebietet. Damals gab es keine Handys. Junge Leute, es gab mal eine Welt ohne Handys, ohne Internet, ohne WhatsApp und WhatsApp und alle diese Dinge. So. Und sie hat mir gegeben ihre Adresse. Wir hatten damals auf Papier geschrieben, ins Kuvert und geklebt einen Markenbrief. So. Wir hatten Vögel gehabt, nein, wir hatten schon Post, hatten wir schon gehabt. Nicht Taubenbrief, ja, so. So, sie hat mir, das war Freitag, hat sie mir ihre, und die Jugendlage war zum Ende, so. Und Sonntag sonst immer geht man zurück zur Armee, Sonntagmorgens. Das war der einzigste Mal in meiner Lebensgeschichte, Armee hat mir gesagt, komm, Montag. Ich war schon eingetragen in jetzt Offizierungsbildung, so. Das war der erste Mal, dass die israelische Armee hat einen messianischen Jude genommen auf Offiziersausbildung. Vorher hat man kein Vertrauen geschenkt. Heute gibt es viele. Und ja, und so Sonntagabend, warum ist es wichtig? Weil Sonntagabend gab noch so eine kleine Zusammentreffung von ein paar von der Jugend, was wohnten in Zentralisrael. Und sie war dabei noch. Und ich, das war in meiner Schwesters Haus, Wohnung, und ich ging dahin, oh, da ist sie wieder. Ich sehe sie. Und ich sitze da und ich sage, das brennt mir hier drinnen. Ich habe doch Gott versprochen, ich werde keine Freundin haben. Und jetzt habe ich gebeten, dieses Mädchen, ihre Adresse, ich muss ihr sagen, dass ich meine es ernst mit ihr. Ging ich zu ihr zu, habe ich gesagt, kann ich bitte ein Wort mit dir haben? Ja, hat sie gesagt, nun gehen wir auf die Seite. Ich habe ihr gesagt, schau mal, ich habe deine Adresse gebetet, ich will dich kennenlernen durch die Briefe, aber du sollst wissen, mein Ziel ist, dich zu heiraten. Sie ist in Ohnmacht gefallen, nein, nein. Nein, das nicht, das war nicht. Der hat gesagt, wir werden sehen, wie Gott das führt. Das war eine gute Antwort. Und diese Nacht, als ich schlafen ging, wusste ich, ich habe meine Frau gefunden. Ich hatte so einen supernaturellen Frieden. Mein Herz, und bis heute habe ich das in Erinnerung. Ich hatte einen supernaturellen Frieden. Aber du kannst dich hier hinsetzen. Ist zu leise. Ihr hört nicht gut. Oh lala, ich kann nicht schreien. So, ich werde.
Wir sind an der Grenze. Also,
da ist
Rückkopplung. Also, lauter geht es nicht.
Ja, ich kann nicht. Ich werde verlieren meine Stimme. Ich kann nicht viel lauter sprechen. Ja, okay, ihr Lieben. Was kann ich sagen? Ihr könnt näher kommen mit den Stühlen. Ich habe mich getuscht, das ist okay. Man kann. Okay, ihr Lieben, habe ich ihr gesagt, ich wähle, das habt ihr schon gehört. So, anderthalb Jahre später haben wir uns verlobt. Und noch ein Jahr später haben wir geheiratet, so ungefähr. Sie war 17,5 Jahre alt, hat sie ihre eigene Hochzeitkuchen gebacken. Das war 4 Stücke hoch, auf Stangen, dekoriert mit Rosen von Zucker, was sie selber gemacht hat. Und sie hat ihre eigene Hochzeitkleid genäht. Habe ich schon gesagt, Sprüche 31? Aber zurück auf Gottes Wort. Ja. Es gibt hier noch 3 Sitzplätze. Wenn es kann jemand helfen, könnt ihr näher kommen. Mirin, fühlt euch frei. Okay, ihr Lieben, wir machen weiter. Und Gott hat Mann und Frau geschafft und ihn zusammengebracht. Es gibt nichts anderes als Mann und Frau. Und dann, Kapitel 3, finden wir schon die Schlange, was verführt Eva. Also in der Bibel, es gibt Frauen, was haben eine ganze Stadt gerettet. Frauen, was haben ihr ganzes Haus gerettet, so wie Abigail, die Frau von Nabal, als David war schon auf dem Weg, Nabal und alle zu töten, und Abigail hat ihr ganzes Haus an. Aber es geben auch, so wie hier mit Eva, andere Beispiele, wo ein Frau und Mann funktionieren nicht, wie sie sollen funktionieren. Ich fange mit dem Adam an. Gott hat ihm gesagt, er soll, wie steht es geschrieben, lass mal das lesen, weil ich weiß auf Hebräisch, aber nicht auf Deutsch. Er soll Wächter sein, also aufpassen auf den Garten Eden. Wo ist das jetzt? Ja, das ist in Vers 15. Lest das mal vor, bitte schön, Tobias. Kapitel 2, Vers 15.
1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bearbeiten.
Zu bewahren. Bewahren von was? Es gab schon eine Schlange da. Der Teufel. Wo war Adam, als Eva ging ins Gespräch mit der Schlange? Er war nicht nah genug. Eva, warum hast du dir genommen die Autorität und die Initiative? Warum bist du in Gespräch gegangen mit der Schlange? Männer sollen sein eine geistliche Bedeckung über die Frauen, das ganze Haus. In unserer Generation, das Problem ist nicht diktatorische Männer, sondern faule Männer. Männer, was funktionieren nicht in ihre geistliche Autorität. Frauen, Feminismus ist eine Katastrophe. Das ist rebellisch. Gott hat geschafft, wie Mann und Frau sollen funktionieren. Mann soll lieben seine Frau, so wie Jesus hat geliebt die Gemeinde, das heißt, sich opfern für die Frau. Frau muss den Mann aufheben als ihre Haupt, so wie die Gemeinde hebt auf Jeshua. Und so, nur so kann es Harmonie bringen. Je mehr ich als Mann sage, Gott, ich will meine Frau lieben. Von Herzen, Augen, Gedanken. Auch wenn ich in Deutschland bin oder irgendwo in einem Hotel bin, alleine, egal. Du siehst mich. Du hast mir gesagt, ich soll sie lieben. Ich will sie lieben. Das ist eine Entscheidung, nicht nur Gefühle. Wenn die Entscheidung stimmt, kommen die Gefühle danach. 42 Jahre verliebt. Es ist eine Sache, verliebt zu sein mit einem 17-jährigen Mädchen. Etwas anderes, so wie verliebt zu sein mit einem 60-jährigen Oma. Mit 14 Enkelkindern. Aber es ist total möglich. Weil Gott ist Gottes Liebe. Und wenn wir gehen auf seine Wege, Liebe bleibt da. Romantische Liebe wurde nicht erfunden in Hollywood. Da lassen sie sich scheiden und nehmen Rauschgift. Und sterben jung, viele von ihnen. Aber das ist nun nicht unser Thema. Wir gehen weiter. Eva ging ins Gespräch. Und der Teufel, die Schlange ist gefährlich. Ihr Lieben, wir sollen nicht ins Gespräch gehen. Sondern ich bin stark genug. Salomon auch dachte, ich bin stark genug. Ich kann handeln, 1000 Frauen. Als er alt wurde, haben sie ihn geführt ins Götzendienst. Er war nicht stark genug. Wir sollen nicht denken, ich will studieren, alle möglichen esoterischen Dinge und ich weiß was, oder dass ich weiß, ich kann es handeln, ich will es alles prüfen. Ich will nichts davon wissen. Ich will Gott wissen. Und nicht anfangen, Fragezeichen der Teufel. Hat Gott gesagt? Da, Fragezeichen. So fängt es an. Ist es wirklich 6 Tage, dass Gott hat das Welt geschafft? So fängt es, wenn wir das in Frage stellen, dann haben wir schon unser Fundament verloren. So fängt es an. Keine Fragezeichen hinter was Gott sagt. Und ich muss auch nicht alles wissen und verstehen. Mein Kopf ist zu begrenzt. Ich kann nicht alles, was Gott sagt, ich akzeptiere, auch wenn ich verstehe etwas nicht. Vieles davon durch die Jahre, dann erklärt auch Gott. Und dann kann man es auch verstehen. Seid ihr mit mir? Versteht ihr? Sie ist gefallen. Adam ist nachher gefallen. Und wir kennen die Geschichte. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Das ist in Vers 9. Gott kam. Wer ist dieses Gott? Was hat die Welt geschafft? Wer ist es? Steht geschrieben, Yeshua, Jesus. Zum Beispiel Hebräerbrief Kapitel 1. Die Welt wurde geschaffen von ihm. Johannes Evangelium Kapitel 1. Das ist durch Jeshua. Gott, der Vater, der Initiator. Jeshua hat es durchgeführt mit der Hilfe oder Weisheit von der Heiligen Geist. Es ist Jeshua, geht durch den Garten. Adam, wo bist du? Man hört Gottes Schmerz bis heute. Wo bist du, Daniel? Wo bist du? Wo immer. Wo bist du? Gott liebt uns. Und Adam hat eine Chance gehabt, zu sagen, Herr, ich verstecke mich, ich habe gesündigt. Aber anstatt das bekannt zu machen, hat er gesagt, Gott, du bist schuldig. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat es dazu gesorgt, dass ich habe gegessen von dieses. Du bist schuldig, Gott. Und meine Frau, nicht ich. Und sie hat gesagt, ich lange nicht. Also jeder hat weitergeworfen. Keiner hat nicht die Möglichkeit genommen, die Chance genommen, die offene Türe noch zu sagen, verzeih mir, ich bin schuldig. So wie König David, nachdem er ist gefallen mit Bathsheba. Ich bin schuldig, hat er gesagt. Er hat nicht Bathsheba beschuldigt. Warum? Er konnte sagen, Bathsheba, warum hast du da nackt auf dein Dach dich gewaschen? Wusste nicht, dass mein Schloss ist höher und ich sehe dich? Er konnte das sagen. Warum bist du gekommen zu mir? Ich weiß nicht, was er konnte sagen, aber hat es nicht gesagt. Ich bin schuldig. Und er war schuldig. Wenn wir fallen irgendwo, ich bin schuldig. Gott verzeih mir. Und Gott ist gnädig. Und dann sagt Gott, er sagt Adam, Eva, er sagt jeder, was die Konsequenz von diesem Abfallen. Gott hat doch Adam gesagt, der Tag, wo du isst von diesem Baum, wirst du sterben. Ist er gestorben, derselbe Tag? Wie lange hat er gelebt? 930 Jahre, Kapitel 5 ist es geschrieben. Aber Gott hat gesagt, derselbe Tag wirst du sterben. Wieso hat Gott sich, das ist eine... Manche Leute was sind kritisch gegenüber Gottes Wort, sagen, seht ihr, das wurde von verschiedenen Leuten geschrieben, verschiedene Zeiten einfach zusammengestellt, das passt alles nicht und so. Aber sie verstehen nicht Gottes Wort. Er ist geistlich gestorben. Weil Gott ist die Quelle von Leben. Und wenn man ist weg von ihm, abgeschnitten von ihm, getrennt von ihm, ist man getrennt von der Quelle von Leben. So wie eine Blume, was man schneidet ab und man tut es zu Hause in die Vase rein, die ist tot. Abgeschnitten von ihrer Wurzel. Und dann sagt Gott, wir schauen hauptsächlich, was er sagt jetzt, die Schlange. Vers 15, lass mal das lesen, Kapitel 3, Vers 15. Hauptsächlich Vers 15. Es fängt an mit Vers 14, aber lass mal lesen Vers 15.
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Das ist schon ein prophetisches Bild von der Schlacht auf dem Kreuz. Jesus und die Schlange. Bumm. Auf dem Kreuz, literal, also Nummer 1, hier steht geschrieben, der Samen von die Frau. Jesus kam von Maria, Mary, Miriam, nicht von Josef, von der Frau. Er ist männlich, Samen, weil es steht geschrieben, who ist männlich, er, nicht sie, nicht die Frau, nicht ein weiblicher Samen. Sondern der Mann, ein männlicher Samen, was kommt von der Frau. Er wird deinen Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die, wie heißt es wieder? Verse, ja. Und das ist literal passiert auf dem Kreuz. Man hat gefunden in archäologischen Ausgrabungen so ein Knochen von einer, was wurde gekreuzigt mit einem Nagel, was ist durch den Knochen von dem Fuß. Ja, es ist so geblieben. Und der Teufel hat es gehört. Er hat verstanden, es wird eines Tages kommen, ein männliches Samen, und dieses Wort Samen ist ein Schwerpunkt. Also, das wird weitergehen durch die Schrift, diese Samen. Das ist ein wichtiges Wort nachzufolgen, der Samen. Wird so ein Mann kommen, was wird sein Kopf zertreten, und jetzt versucht er, der Teufel, aufzuhalten Gottes Heilplan. Und Gott wusste, dass um zu korrigieren, was Adam hat jetzt falsch gemacht, wird Gott müssen sich selber opfern. Er wird sich müssen opfern. Und dann, in derselben Kapitel noch, Vers 21, steht da geschrieben, Gott macht ihnen Kleidung von Leder. Das bedeutet, der erste Blut in Garten Eden wurde gegossen von Gott, von einem Tier, um zu decken die Nacktheit, sagt man, ich weiß nicht. Ja. Wie? Blöte. Okay. Immer wenn ich frage eine Frage und ich bekomme von drei Antworten, sage ich was? Blöte, ja. So, es hört sich blöde an, aber gut, blöde. Blöde. Also sie sollen, Gott, das ist wieder symbolisch. Blut muss gegossen werden, um unsere Schande zu decken. Sobald sie haben sich gesündigt, wussten sie, sie sind nackt. Also Gott hat Sex geschafft in Garten Eden. In der sechste Tag, und er hat gesagt, es ist perfekt. Vor der Sünde war kein Problem mit Sex. Nach der Sünde, das ist bald etwas geworden, wow, stark gegriffen von der Sünde. In jeder Liste von Sünden im Neuen Testament findet man alle diese verschiedenen sexuellen Sünden. Um das zu bedecken, muss Blut gegossen werden. Wieder ein prophetisches Bild von Yeshua, Lamme Gottes. Und dann schon in Kapitel 4 finden wir, wie der Teufel fängt an zu bekämpfen, jeder Gerechte. Er will dafür sorgen, dass diese Samen sollen nicht auf die Erde kommen. Und schon haben wir die Geschichte von Kain und Hevel. Beide bringen Opfer an Gott. Gott akzeptiert Hevel seine Opfer und akzeptiert nicht Kain seine Opfer. Warum akzeptiert er nicht Kain seine Opfer? Nicht, weil es war die Erde, also von, wie sagt man, Pflanzen oder so. Nicht wegen dem. Weil später in der Tempel gab es auch Opfer von Öl und Wein und von Mehl. Gott hat es akzeptiert. Das war nicht das Problem. Das Problem war das Herzensstellung von Kain. Und Gott schaut auf das Herzen. Und wegen dem Kapitel 4, Gott warnt, Kapitel 4, Vers 7, er warnt Kain. Wenn du machst gut, hallo imitativ, wenn du wirst gut verbessern, dich gut machen, werde ich akzeptieren, Seth, ich werde akzeptieren deine Opfer. Aber wenn nicht, Sünde, Chatat, Sünde, liegt so wie eine wilde Katze. Das ist das Bild, Rovetz, das ist so wie ein wildes Tier. In der Safari, was geht so runter und vorbereitet sich zu springen auf ein anderes Tier. Ja? So liegt er da, aber ganz nah an die Türe. Und er will dich übernehmen. Aber du musst über ihm regieren. Gott hat ihm noch gewarnt. Kain hat es nicht wahrgenommen. Er hat getötet seine Bruder. Ihr Lieben, das ist der Anfang von einer weltlangen Geschichte, wo Religion wird Verfolgung die richtigen Gläubigen. Kain war ein religiöser Mann. Er hat Opfer gebracht. Er hat gemordet, der gerechte Hebel. Später wird Judentum, Religion töten Jeschua und die Apostel und versuchen zu vernichten die Gemeinde. Und noch weiter später in Europa wird die Religion töten, die Anabaptisten und andere. Warum? Weil sie wollten Volltaufe. Was ist die Sünde an Volltaufe? Es gibt keine Kindertaufe, Entschuldigung. Ich will ein bisschen niedriger machen. Ich weiß nicht, wer hier sitzt. Ich will euch nicht auf den Kopf schlagen. Aber ich komme aus Israel und ich sage euch, Taufe kommt von Israel. Johannes, der Täufer, war kein Katholik. Und kein Lutheran und kein Anglikan. Und das war Volltaufe. Und Jesus wurde voll getauft. Und wenn Jesus wurde voll getauft, wie können sich Theologen und Christen sagen, also Kirche sagen, wer sich voll taufen lässt, raus mit dir. Also Jesus, raus mit dir, du bist voll getauft. Ja, ihr Lieben, wir müssen uns befreien von Menschenfurcht, Kirchenfurcht. Gottesfurcht brauchen wir haben. Wir leben in die Endzeiten. Alles, was verborgt, stellt euch, ihr fährt auf der Autobahn und jetzt ist Endzeiten, alles passiert viel, viel, viel schneller. Wir sehen, alles kommt zusammen, wir werden noch darüber reden. Also alles passiert jetzt, check, 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 schneller, schneller. Die Zeit ist kurz. Wenn du fährst auf der Autobahn hier auf Deutschland in 240 Kilometer pro Stunde, willst du nicht auf deine Brillen haben, hier eine schwarze und hier eine rote und hier so eine. Also du willst klar sehen, du willst die Brillen sauber haben. Dass du kannst sie wegsehen, nicht hier bedeckt und da bedeckt und hier in der Mitte bedeckt. Religion bedeckt das. Wenn du sagst, nein, taufe nicht. Hopp, hopp, hier. Gott sagt, er sagt, tauft. Volltaufe. Nein, ich mache es nicht. Gut, habe ich hier verblindet, zum Teil. Und noch verblindet hier zum Teil. Und verblindet da zum Teil. Und zum Ende siehst du schon nicht mehr. Kaum siehst du. Und wir brauchen gute Sicht. Enorm viel Gefahr. Enorm viel Verführung. Matthäus Kapitel 24, Vers 5, als Jesus fing an zu beantworten, die Endzeit, weil sie sagten, was sind die Zeichen von den Endzeiten? Und er fängt an nicht mit den Kriegen und Verfolgung, Entschuldigung, er fängt nicht an mit all diesen Dingen. Mit was fängt er an? Passt auf, dass keiner euch nicht verführt. Ihr Lieben, die beste Waffe gegen die Lüge ist die Wahrheit. Und wenn wir nehmen nicht die Wahrheit mit beiden Händen und volles Herzen, verlieren wir einen Teil von der Wahrheit. Es wird uns abgenommen. Und wir brauchen das. Wir können uns nicht erlauben. Wir brauchen das volle Ausrüstung für diesen Kampf, was vor uns steht. Also der Kampf. Kein tötet Hevel. Und dann geht es weiter. Und wir lesen dann schon schnell, kommen wir auf Kapitel 6. Und da finden wir in Kapitel 6, Vers 2, die Söhne Gottes haben gesehen, die Töchter von Adam, die waren schön, was Gott schafft, ist schön. Und sie haben sich genommen, die Frauen, und was kam auf der Welt, was kam daraus? Vers 4, die Nephilim. Nafal, das Wort Nephilim auf Hebräisch, dieser Name kommt von Nafal. Nafal ist abgefallen. Etwas, was fällt. Wenn jemand stolpert und er fällt, das ist Nafal. Nephilim sind die Abgefallene. Schon von ihrem Namen aus, sie waren Riesen, aber sie sind abgefallen. Nicht, weil man hat ihn getötet, sondern sie sind abgefallen von Gott. Wer sind, also das ist so ein Mysterie, also ein ganz wenig Information bekommen wir hier, aber von der Tatsache, dass die Welt ist da total in Sünde, das in dieselbe Kapitel kommt schon mit Noach, ja, Welt ist mit Sünde, diese supernaturelle, diese Söhne Gottes, Engel, gefallene Engel, versuchen zu produzieren eine Mischung. Sie versuchen zu korruptieren den menschlichen Samen. Wenn der Teufel hätte das geschafft, langsam, mehr und mehr und mehr von den Riesen, Mischung, keine reine Rasse, menschliche Rasse, hätte das geschafft, aufzuhalten Gottes Plan. Diese eine Samen von der Frau wird nicht kommen. Ich werde menschliche Rasse unter meine Kontrolle bringen, dachte der Teufel. Und es ist so, und dann noch dazu, ich werde alle Menschen führen ins Sünde rein. So schlimm wurde das, dass nur noch Noach ist geblieben, gerecht vor Gott. Wir sollen nicht unterschätzen, die Macht von dem Teufel, Leute zu verführen. Das war zur Zeit von dem Dritten Reich und jetzt ist es zur Zeit von Antichrist. Bald wird kommen diese riesengroße Diktatur, was die Welt hat nie so etwas gesehen. Das Macht, was wir wird haben. Aber jetzt der Blick ist auf die geistliche Macht zu verführen. Aber Gott hat das aufgehalten, auch diesen Plan und diese Versuchung von dem Teufel. Und er muss vernichten die ganze Welt. Noach ist wieder ein Zeichen, was Jesus wiederholt in Matthäus Kapitel 24. So wie die Zeiten vor der Sintflut, so wird es wieder sein. Die Leute vor der Sintflut haben nicht wahrgenommen Gottes Zorn über die Erde. Sie haben es nicht wahrgenommen. Und es hat 100 Jahre ungefähr gedauert, diese Arche zu bauen. Das war riesig groß. Das konnte man von Weitem sehen. Und das wurde auf trockenem Boden gebaut, nicht neben einem Meer. Also das war ein riesiges Zeichen. Lange Zeit. Menschen haben es nicht wahrgenommen. Konnten es nicht, wollten es nicht glauben. Und auch die letzte Woche, wo die Tiere fangen an reinzukommen, Menge von Tieren. Das hat man an, Leute haben das gesehen. Auf einmal kommen die Löwen und die Elefanten und die Giraffen und es geht weiter und weiter und weiter und Vögel, auf einmal sammeln sich da. 100 Jahre gab es nicht. Auf einmal, was läuft? Leute haben es gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendeine Frau sagt ihrem Mann, schau mal, was da läuft. Das ist doch komisch. Ah ja, schweig, das ist wahrscheinlich diese Mischugne Noach, diese verrückte Noach, du weißt, wir lachen, alle lachen ihm aus. Alle lachen ihm aus. Wir können jetzt nicht anders denken. Wir sind mit alle. Wenn alle schweigen und sagen, es hat wieder eine verrückte Sache gemacht, dann können wir nicht anders sagen. Wenn alle sagen, Kindertaufe ist okay, können wir nicht anders sagen. Wenn alle sagen, Homosexualität ist okay, können wir nicht anders sagen. Nein, wir können anders sagen. Aber sie haben es nicht wahrgenommen. Und dann Gott schließt die Türe. War zu spät. In der Gleichnis von Jeschua mit den 10 jungen Frauen, auch 5 waren bereit. 5 gingen rein, die Türe war zu. Die anderen sind draußen geblieben. War zu spät. Ihr Lieben, wer baut ein Arche heute? Das ist ein Glaubensarche. Und so wie die Arche von Noach hat ihn raufgehoben über der Sintflut, so unser Glauben wird uns auch hochnehmen. Gott hat uns nicht, also die Strafe von der Welt zum Ende in Offenbarung, sein Zorn ist nicht für uns. Steht so geschrieben. Wo steht das geschrieben? Ich muss es mal in den Thessalonikerbrief war das. 2. Thessaloniker. Ja, lassen wir das mal aufschlagen, so spontanisch. Lass mal das lesen. Ich bin der falsche Platz. Das ist 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 9. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 9.
Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, dass uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.
Gott hat uns nicht zum Zorn. Ja? Gott hat uns. Und wir sind nicht für das Gottes Zorn. Aber sind wir bereit auf die Entrückung? Sind wir bereit? Vielleicht später werde ich darüber reden. Ich will jetzt weitermachen mit dem Thema. Und dann bringt Gott die Sintflut, so wie ich schon gesagt habe. Und Noach kommt da raus. Und dann hat sich entschieden, Gott Lebens, den Menschen des Lebens zu verkürzen auf 120 Jahre. Aber das ging langsamer runter. Nicht so in Anfang. Und dann, als Leute haben sich wieder vermehrt, in 1. Buch Mose Kapitel 11, finden wir den nächsten Rebellion. Der Teufel wieder führt die Leute in Rebellion. Wie war das? Was für Stadt haben sie jetzt gebaut? Babel. Babel. Was hat Gott Adam gesagt? Geht und nimmt über das Feld, das Erde, der Boden. Herrscht über den Boden. Geht. Was hat der Noach gesagt? Dieselbe Sache. Nach der Sintflut sagt Gott zu Noach, geht. Das ist in Kapitel 9, Vers 1. Lass mal das bitte lesen. 1. Buch Mose 9, 1.
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde.
Füllt die Erde. Und für mich füllt die Erde, das ist gay, füllt die Erde. Aber was sagen sie in Kapitel 11? Was sagen sie? Sie kommen zu diesem Tal, ja, Vers 1, 2, 3. Haben gefunden ein System, wie Steine zu machen, ja, zu bauen, Material, Baumaterial. Und dann sagen sie in Vers 4, lass mal lesen Vers 4.
Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen.
Wir wollen nicht uns zu verstreuen. Nein, Gott sagt, geht, füllt die Erde. Nein, 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 nein. Gegenteil. Wir wollen zusammenkommen. Und noch dazu, wir wollen uns einen Namen machen. Nicht Gott, wir. Was heißt es heute? Humanismus. Wir. Mein Recht, mein Gedanken, meine Demokratie. Humanismus. Mensch in das Zentrum, nicht Gott. Wir wollen uns einen Namen machen. Und dazu, wir wollen einen Turm bauen, was geht oben ins Himmel. Von wo kam diese Gedanken? Warum ein Turm, was geht rauf ins Himmel? Ihr Lieben, diese Gedanken kommen von dem Teufel. Es sind zwei Plätze in dem Alten Testament, was reden von der Unterfall von dem Teufel. Jesaja Kapitel 14 und Ezekiel Kapitel 28. Und da steht geschrieben, der Teufel wurde stolz, er war ein Engel, wunderbar, voll mit Schön und Weisheit geschafft. Er hat seine Instrumente, Musikinstrumente, waren innen gebaut in seinen Körper. Und besonders steht geschrieben, Drummel, Tupim, waren gebaut, Teil von seinem Körper. Und bis heute der Teufel benutzt. Also Gott hat geschafft, die Trommel, das ist kein Problem mit der Trommel. Aber der Teufel ist ein Master zu benutzen, speziell dieses Instrument, ob es in Afrika oder in Amerika, zwischen den Indianern oder wo immer, Trans und da und immer, wenn es hat zu tun mit satanistischen Dingen, das war Trommel, 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 Trommel. Und auch heute Rockmusik und Metalmusik und so und Transmusik, Trommel, 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 Trommel. Also, die Gedanken raufzukommen, ursprünglich kam von der Teufel. Und das ist das Geist, was führt ihnen. Rebellen. Heutzutage, wir werden raufgehen. Wir werden zum Mars gehen. Wir werden in die Satelliten und wir. Selbe Geist. Und sie hatten eine Sprache gehabt. Und wir heute haben auch eine Sprache. Internet. Google Translate. Sprache ist Kommunikation. In einer Sekunde, weniger als eine Sekunde, wumm, ist mein E-Mail in New Zealand. Der letzte Platz auf der Welt. Und ich bekomme etwas von China und ich lege es rein in Google Translate und diese komischen Zeichen bekommen Buchstaben, ich kann das lesen. Wir leben zurück zu der Zeit von Babylon. Und in Offenbarung werden wir lesen, kommt raus von Babylon, mein Volk. Kommt raus von Babylon. Das heißt nicht, dass man kann kein Internet verwenden oder so etwas, aber kommt raus von Babylon, kommt raus von Pornografie, kommt raus von allem Mist, was da läuft, esoterisch und ich weiß was. Kommt raus, mein Volk, nimmt keinen Teil damit, sonst bekommt ihr auch die Strafe. Also die Rebellen gegen Gott. Und Gott zerstreut die Sprachen. Und ja, also der Kampf. Immer wieder Kampf. Gott, Teufel, Gott, Teufel. Ja. Und dann in derselben Kapitel 11 zum Ende fängt an die Geschichte mit Abraham. Wo Gott ruft Abraham rauszukommen von seinem Land. Also hier in Ende von Kapitel 11 steht noch nicht ganz gerade geschrieben, Gott hat ihn gerufen, aber in anderen Plätzen später in der Bibel steht klar geschrieben, dass es war Gott schon, was hat ihn rausgebracht, Abraham und ja, von Ur Kasdim. So. Jetzt, ihr Lieben, von Adam bis Abraham waren das 2000 Jahre. Und in diese 2000 Jahre, Menschen haben gelebt, also so wie Adam selber 930 Jahre, Methuselah hat noch länger gelebt, knapp 1000 Jahre in diese 2000 Jahre. Und weil sie so lange gelebt haben, ist die Wahrheit und das Wissen über Gott gut durchgekommen. Ich habe mal ausgerechnet, die Bibel gibt uns, wie lange hat Adam gelebt? Wann hat er seinen ersten Sohn bekommen? Und wie lange hat er noch weitergelebt? Und so geht es weiter. Sein Sohn, wie alt war er, als sein Sohn kam? Enkelkind jetzt? Und so weiter und so fort. Und man tut es alles aufzeichnen und dann bekommst du sehr interessante Informationen. Der Vater von Noach ist Lemech. Adam, eine Liste von anderen. Aber weil Adam hat lange gelebt, hat er gelebt 56 Jahre parallel zu Lemech. Lemech war der Vater von Noach. Das heißt, dass der Vater von Noach konnte hören direkt von Adam über den Garten Eden und wie er wurde geschafft und wie die Schlange kam. Und er konnte das alles hören, direkt. Wisst ihr, manchmal machen wir das mit Jugend, wir tun sie alle in eine Reihe, eins hinter den anderen, einer schaut der Rücken von der anderen und dann kommen wir zu der Letzten und wir sagen ihm, dreh dich rum und er dreht sich um und wir sagen, okay, wir machen jetzt so etwas und so etwas. So. Hast du das akzeptiert? Hast du verstanden? Ja. Kannst du es machen? Ja. Okay, jetzt dreh dich um und er schlagt dann den Rücken von der Nächste dreht sich um und er macht so. Ja, macht dieselbe. Und wir schauen, wie das weitergeht. Bis es kommt zum Ende, springt der Letzte und macht so. Weil jeder tut noch ein bisschen zu und ein bisschen runter und von hier wird es da und von da wird es da. Ich weiß nicht. Und zum Ende kommt etwas ganz anderes raus. Versteht ihr? Und wir platzen und lachen darüber. Aber wenn es hat zu tun mit Gott, mit seinem Wort, ist es kein Witz mehr. Es muss gut durchkommen, die Wahrheit über Gott. Und es ist in den ersten 2000 Jahren konnten Menschen hören, direkt, von erster Hand, wie das gelaufen ist. Und konnten es wieder hören und wieder hören. Natürlich, Lemech hat es Noach erzählt und Noach lebte parallel zu Abraham 60 Jahre. Man kann man sagen, zwischen Abraham und Adam waren nur zwei Leute, Lemech und Noach. Man kann sagen, Adam war sein Urgroßvater. Versteht ihr, was ich meine? Aber nach Gott hat gesagt, jetzt muss man runtermachen, das Leben, die Länge von das Leben, das ging langsam runter, muss man ein neues System finden, um Gottes Wort an Menschheit weiterzugeben. Und Gott wählt sich aus, ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob. Durch denen wird er ein Volk aufbauen. Und durch dieses Volk wird er geben Menschheit alles, was wir hier halten in unserer Bibel. Gottes Wort. Die Wahrheit über ihn. Und er wird das verwendet, verhalten für uns bis heute. Ein Wunder, dass diese Bibel existiert, dieses alte Buch. Es fing an, die erste Schrift, Heilige Schrift, wurde gegeben zu Moses, zweite Buch Moses, Kapitel 17, zur Zeit von der Krieg mit den Amalekiter. Das ist die erste Heilige Schrift. Erste Mal, wo Gott sagt, jemand schreib. Das war noch vor der Berg Sinai. Vor die 10 Gebräute. Vor alles anderes. Das ist die erste Heilige Schrift, was Gottes Liebe gibt Menschheit. Und das ist eine ganz interessante Botschaft, das mal nachzusehen. Was war der erste? Die letzte Wort von einem Mensch, bevor er stirbt, ist wichtig, nicht wahr? Auch der erste Wort, was Gott gibt Menschheit. Und der erste, was er sagt, schreib, ich werde die Amalekiter vernichten von unter die Sonne. Wird nichts von ihnen, von ihrer Erinnerung von der Amalekiter bleiben. Warum? Gottes Liebe, seine erste Botschaft ist eine Botschaft von Vernichtung. Ich habe keine Zeit, darüber reinzugehen. Aber das kann man finden auf unserer Internetseite. Solche und viele andere Lehren. Sehr interessant. Also, Gott wählt aus Abraham. Von Abraham bis der erste Kommen von Jeshua war das wieder 2000 Jahre. Und von der erste Kommen von Jeshua bis ein zweiter Kommen, jetzt bald, ist es wieder 2000 Jahre. 2000, 2000, 2000. 6 Tage. Noch ein Samstag, 1000 Jahre von Samstag, von Schabbat für die Erde. Frieden, keine Kriege, Gerechtigkeit, Gottes Reich auf Erde. Was wird kommen bald? Das sind die 7000 Jahre. Und danach kommt Ewigkeit. Dieser Himmel, diese Erde wird nicht mehr da sein. Wird weg. Klar geschrieben. Gott schafft neues Erde, neues Himmel. Wenn Leute denken, wir werden, meine Eiffel Tower wird bleiben, meine Pisa Tower wird bleiben, ich weiß was. Nein. Mein Buch, meine, ich muss etwas zurücklassen. Mein Buch muss ich zurücklassen für die. Es gibt nicht nur mehr so viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch da ist, aber es gibt nicht mehr lange. Viel wichtiger ist, was verlassen wir im Himmel. Das wird bleiben für Ewigkeit. Nicht, was wir aufbauen hier auf Erde. Geht, schaut die Ruinen, die archäologischen Plätze. Leute haben alles investiert. Das war ihr Lebensprojekt. Was ist davon geblieben? So. Wir gehen weiter. Also braucht ihr eine kleine Pause? Wie viel Uhr ist es jetzt? Schon 11:45. Also wir haben nur noch 45 Minuten. Also eine 5 Minuten Pause. Ja, aufstehen.
Deutschland.
Eine von den Versammlungen, ich war am Husten.
Ja.